Vor etwa 90 Jahren wurde in Amerika ein sogenanntes humanistisches Manifest veröffentlicht. Der zentrale Gedanke in dieser Schrift war, dass mithilfe eines philosophischen Wertesystems der Glauben an eine persönliche Gottheit oder an eine höhere Macht gar nicht mehr notwendig ist. Durch Vernunft, durch gesellschaftliche Werte könnte man Betrug und Krieg mindern, Hass und Gewalt eindämmen und eine humanistische Ersatzreligion ohne einen Gott aufrichten, was völlig genügen sollte, um ein ordentliches und gutes Leben zu führen. Vor 50 Jahren gab es dann eine Neubearbeitung. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs haben bewiesen, dass ihr Ansatz viel zu optimistisch war. Bei aller wachsenden Erkenntnis und wie auf gesellschaftliche Themen aufmerksam gemacht wurde, führt es dennoch nicht zu einer Veränderung der Gesinnung des Menschen. Es veränderte nicht das Herz der Menschen. Und dennoch hielten sie auch in dieser Überarbeitung an ihrem Grundsatz fest und schreiben auch in der zweiten Version ihres Manifests: Wir bekräftigen, dass moralische Werte aus der menschlichen Erfahrung entstehen. Ethik ist situationsabhängig und bedarf keiner theologischen oder ideologischen Bestätigung. Ethik entsteht aus menschlichen Bedürfnissen und Interessen. Und dann fügen sie noch hinzu: Keine Gottheit wird uns retten, wir müssen uns selbst retten. Ein humanistisches Manifest. Vor 20 Jahren gab es noch eine Überarbeitung, in der sie einige Thesen wieder etwas zurückgefahren haben, aber an dieser einen These wollen sie unbedingt festhalten. Es braucht keinen Gott, um Gutes zu tun oder gut zu sein. Das können wir Menschen doch aus uns selbst heraus. Wir können doch all das werden, was wir sein wollen. Und trotz solcher vollmundigen Thesen und philosophischen Überzeugungen, die auch immer mehr in unsere westliche Welt prägen, gibt die Bibel uns eine Sicht des Menschen, die seit Jahrtausenden nicht überarbeitet werden musste. Keine einzige These hat sich als falsch erwiesen, als zu optimistisch oder zu pessimistisch, als zu verfehlt oder zu ungenau. Vielmehr hat nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern die ganze Menschheitsgeschichte belegt, dass der Mensch aus sich selbst nicht gut ist und wir Gott brauchen, um zu verstehen, was gut ist und was böse und auch zu lernen, überhaupt Gutes zu tun. Eine gewisse Erkenntnis von Gut und Böse hat Gott uns Menschen ins Herz gegeben. Es gehört zu der Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir etwas verstehen von dem, was Gott für gut und richtig erklärt hat. Aber die Kraft, Gutes zu tun, kommt nicht aus unserer eigenen Natur. Sie kommt nicht aus dem Fleisch, sondern sie kommt von Gott, dem einzigen Wesen, der wahrhaftig gut ist, und zwar aus sich selbst heraus. In unserer Predigtreihe durch den Galaterbrief, da haben wir betrachtet, was denn aus dem natürlichen Menschen für Handlungen und Haltungen hervorkommen. Der Apostel Paulus nennt es die Werke des Fleisches. Und er zählt all diese Sünden und all diese Laster und falschen Handlungen auf. Aber das Gute nennt er die Frucht des Geistes. Und diese schauen wir uns etwas genauer an. Die ersten drei Elemente, die der Apostel nennt, sind Liebe, Freude und Friede. Wir hatten bemerkt, das ist die geistliche Verfassung des Christen. Gott schenkt dem Christen durch seinen Geist die Liebe, die von Gott selbst kommt. Wir hatten es gerade auch gelesen in Johannes 17. Ja, die Liebe, mit der Gott Christus geliebt hat, mit der Gott der Vater den Sohn geliebt hat, die innerhalb Gottes war, diese Liebe soll nun ausgeweitet werden auch auf die Christen. Wir werden hineingenommen in die liebevolle Gemeinschaft. Außerdem pflanzt Gott die Freude an dem, was Gott tut, in das Herz des Christen und schenkt ihm den Frieden Gottes, der alle Vernunft, der allen Verstand übersteigt. Den Frieden, dass Gott alles zu seinem guten Ende und zu seinem Ziel führen wird und nichts seinen Plan hindert. Diese Grundverfassung fördert nun auch den geistlichen Umgang des Christen. Das waren die nächsten Teile der Geistesfrucht, nämlich Geduld, Freundlichkeit und Güte. Der Christ erlebt, wie Gott mit ihm, dem Sünder, umgeht und lernt so auch mit anderen gegenüber nach diesem Vorbild sich zu verhalten. Und heute schauen wir auf das letzte Trio. Hier wird der geistliche Charakter des Christen beschrieben, und zwar als treu, sanftmütig und selbstbeherrscht. Lasst uns noch einmal lesen, Galater 5, die Verse 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Erstens, ein treuer Charakter. Das Wort Treue kann auch mit Glauben übersetzt werden im Griechischen. Es gibt ein paar Stellen, wo tatsächlich in der Auslegung diskutiert wird, soll das jetzt hier eher Glaube bedeuten oder Treue? Doch an unserer Stelle hier ist relativ klar, dass es hier nicht der Glaube an Gott als Frucht des Geistes mit aufgezählt wird. Natürlich ist auch der Glaube eine Gabe Gottes, die der Heilige Geist in uns wirkt. Aber diese Frucht des Geistes setzt den Glauben an Gott bereits voraus. Der Glaube ist hier nicht bloß ein Bestandteil neben den acht anderen, sondern Glaube und Treue haben, sondern der Glaube ist ist der Beginn, woraus auch dann die Frucht des Geistes mit wächst. Glaube, diese Verbindung, die wir überhaupt zu Gott haben, und in diesem Glauben, durch diesen Glauben, vermittelt Gott auch durch seinen Geist in uns das Gute, die Tugenden. Aber Glauben und Treue haben durchaus eine Verbindung, denn an Gott glauben heißt, Gott zu vertrauen und sich Gott ganz anzuvertrauen. Aber vertrauen kann ich Gott nur, wenn ich ihn für treu erachte. Ich kann niemanden vertrauen, den ich für untreu oder unaufrichtig erlebt habe. Also an jemanden glauben und vertrauen setzt ein Bewusstsein der Treue voraus. Wer aber Gott vertraut und an der Treue des Herrn festhält, in dessen Leben zeigt sich auch eine eigene Vertrauenswürdigkeit. Er möchte dem Vorbild und dem Wesen Gottes folgen. Wer sich Gott anvertraut, vertraut auf Gottes Wort und vertraut auf Gottes Wege, vertraut auf Gottes Leitung. Und dazu gehört, dass Gott Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit und Festigkeit von den Gläubigen fordert. Aber im Evangelium ist das, was Gott fordert, auch immer das, was Gott gibt. Er fordert nicht von uns Christen, die wir mit Christus aus Gnade verbunden sind, er fordert von uns nicht etwas, was er nicht selbst auch gibt. Wie der alte Kirchenvater Augustinus gesagt hat, gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst. Und das ist genau das, was wir im Evangelium erfahren. Diese Treue, die Gott von den Menschen erwartet, die bewirkt er selbst durch seinen Geist, die wie eine Frucht heranreift im Herzen der Gläubigen. Ein Christ empfängt seine Ethik also nicht aus menschlichen Erfahrungen und Interessen oder Bedürfnissen, sondern er strebt nach Treue in seinem eigenen Charakter, weil Gott selbst treu ist. Ja, wir brauchen Gott, um gut zu sein. Diese Frucht der Treue zeigt sich darin, dass ein Christ zuverlässig sein kann in den Aufgaben und Verantwortungen, die er hat. Paulus weiß, dass von einem Verwalter, also jemandem, dem eine Aufgabe erteilt wurde, eine Sache verlangt wird, dass er treu ist. Das bezieht Paulus auf sein eigenes Leben, aber er ruft auch dazu auf, Treue soll die Arbeit eines Christen ausmachen. Ein Christ darf seine Moral nicht immer wieder der Situation anpassen, je nachdem, was einem gerade den größten Vorteil bringt, je nachdem, mit wem ich hier gerade zu tun habe, bin ich entweder treu oder ich variiere das alles ein bisschen. Sondern treu die Aufgabe anzunehmen und auszufüllen, die uns übertragen wurde. Zu den Gläubigen wird Jesus die Worte aus Matthäus 25 sagen können, wenn er wiederkommt: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, aber über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus das zu den Seinen sagen wird? Und in dieser Szene ist es so beachtlich auch, dass es nicht solche sind, die sagen, ja, natürlich, ich habe schon damit gerechnet, dass endlich das kommt, sondern ja, sie fragen, wo war ich denn eigentlich treu? Wann habe ich dir denn all das Gute getan? Aber Christus ist der durch seinen Geist genau diese Treue in den Seinen wirkt, sodass er sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht. Bist du zuverlässig? Oder fängst du oft eine Aufgabe an, aber verlierst dann schnell die Lust daran? Oder du wirst träge und bringst die Aufgaben nicht zu Ende? Oder überschätzt du dich selbst? Und willst es gerne allen recht machen und nimmst so viele Aufgaben an und am Ende schaffst du es überhaupt nicht, diese auch angemessen zu erfüllen. Und du verursachst lauter Frust, Traurigkeit, Enttäuschung. Das gilt übrigens privat genauso wie im Betrieb. Ein Bruder aus unserer Mitte, er berichtete ja gerade in der Gebetsstunde, dass ein Kunde fragte, ob es nicht auch ohne Rechnung gehe. Ja, und es geht nicht nur darum, dass man irgendwie Papierkram vermeiden will, sondern der Kunde wollte keine Steuern zahlen an den Staat für diese Leistung. Und unser Bruder, er antwortete so klar und direkt, nein, ich bin Christ. Das ist die Antwort. Nein, ich bin Christ. Warum? Als Christ will ich treu sein. Als Christ will ich aufrichtig sein. Wir wollen zuverlässig sein. Nicht nur, weil wir schlechte Konsequenzen fürchten, sondern weil wir im Kleinen und im Großen Gott darin verherrlichen, wenn wir treu sind. Und zur Treue gehört eben, aufrichtig zu sein. Das, was wir sagen, soll wahrhaftig sein, nicht betrügerisch, nicht irreführend. Unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein ein Nein. Wir wollen treu zu dem stehen, was wir zusagen und auch keine Lügen verbreiten oder weiterleiten. Es ist übrigens tatsächlich schlimm, wenn ein Christ falsche Gerüchte und Verleumdungen anderer weiterträgt. Warum? Selbst wenn wir sagen, ich habe gehört, dass so und so dieses oder jenes getan hat, es wurde mir berichtet, ist es aber letztendlich doch falsch, dann ist doch der gute Ruf und der Name des Christen, der andere dann dazu verleitet, den Gerüchten umso mehr zu glauben. Also wenn selbst der das weitererzählt, wenn selbst der, wenn ich das von ihm habe, oh, dann muss es stimmen. Er ist doch jemand, der aufrichtig ist. Gerade im Internet geht es so schnell, dass irgendwelche Gerüchte kursieren und wir müssen aufpassen. Sind wir zuverlässig? Nicht nur in dem, was wir sagen, sondern auch, was wir vielleicht weitertragen, was wir bekräftigen, was wir, ohne darüber nachzudenken, verbreiten und damit mit unserem Namen etwas bestätigen. Wir wollen aufrichtig sein. Und damit wir zuverlässig und aufrichtig bleiben können, müssen wir fest sein in unserem Charakter. Zur Treue gehört eine Festigkeit, eine Standfestigkeit, eine Klarheit. Nicht je nachdem, mit wem wir gerade unterwegs sind, schwenken wir hin und her. Christliche Ethik ist gebunden an dem, der sich nicht ändert. 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Warum? Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu in seinem ganzen Wesen, aus sich selbst heraus. Gottes eigenes Wesen ist das der Treue. Wir hingegen, wir müssen unsere sündige Natur verleugnen, um treu zu sein und uns nach Gott auszustrecken. Wir brauchen eine Festigkeit. Wir müssen uns an den Herrn hängen, um treu zu sein. Wir sind nämlich nicht aus uns selbst heraus treu. Der Mann der Wahrheit und Treue wird sich weder von den bloßen öffentlichen Meinungen verführen, noch einschüchtern lassen. Es gibt einen römischen Politiker und Schriftsteller Cicero, der sagte, populärer Ruhm ist die Zustimmung von Schurken und Narren. Also wenn ich nur gerne angesehen sein will und bei den Leuten beliebt sein will, dann heißt es oftmals, ich richte mich nach einer unmoralischen Meinung. Aber ein Mensch, der seinem Gott treu sein will, der richtet seinen Weg auf Gottes Wort aus. Treue heißt, ich bleibe bei dem Wort Gottes. Ich lasse mich nicht immer von jeglicher Meinung, die gerade aufkommt und Beurteilung des Wortes Gottes in meinen Lehren verunsichern, in meinen Überzeugungen abbringen, sondern ich bleibe treu bei dem, der treu ist und der sein Wort der Wahrheit zu mir gesprochen hat. Ich lasse mich nicht von den menschlichen Meinungen mitreißen, sondern so wie die Sterne sich nicht orientieren daran, wie ich mich gerade bewege, sondern andersherum. Sie folgen ihre feste Bahn nach dem Ratschluss Gottes. So will ich auch in meinem Leben treu sein und mich nach dem Festen ausrichten, was Gott verordnet hat. Der Sitz der Treue ist im Herzen, wo der Heilige Geist wohnt. Wir müssen uns bei allem bemühen und bei aller Vorsicht müssen wir darauf achten. Es geht nicht nur darum, ob wir eine äußerliche Treue haben, sondern ob unser Herz bei dem Herrn ist. Ob unser Wunsch der ist, wie wir gehört haben, seinen Willen zu tun, ihn zu verherrlichen mit unserem Leben. Und darum brauchen wir diese Festigkeit. Festigkeit von dem, der treu ist in seinem ganzen Leben. Jesus ist der treue hohe Priester, sagt das Wort Gottes, der zuverlässig seinen Dienst ausführt und alles vollendet. Stellt euch vor, Christus hätte in der Mitte der Zeit seinen Dienst irgendwann niedergelegt und gesagt, nee, doch nicht. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu schwer. Das ist es mir nicht wert. Nein, beständig verwendet er sich für uns. Und Jesus ist der treue und wahrhaftige Zeuge, heißt es in der Offenbarung, dessen Wort Wahrheit ist und kein Trug ist je in seinem Mund gefunden worden. Das, was er zusagt, das hält er gewiss. Jesus ist der treue Knecht. In Hebräer 12, Vers 3 heißt es, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Bei ihm ist die große Festigkeit. Und damit wir fest sein können, damit wir nicht ermatten, damit wir nicht durch die Umstände zur Untreue verführt werden. Betrachtet ihn, blickt auf ihn, der treu war in seinem ganzen Wesen. Ja, die Liebe Gottes, die Freude an seinem Werk, der Friede seines Sieges bewahrt uns in der Treue. Und so möge der Geist Gottes in uns diese Treue wirken zur Ehre unseres Gottes. Was gehört auch ein sanftmütiger Charakter zum Wesen des Christen. Und wir sehen hier erneut die große Weisheit und die Ausgewogenheit in der Schrift. Die Treue eines Christen soll immer begleitet werden von der Sanftmut. Um treu zu sein, gerade in einer unmoralischen Gesellschaft, da braucht es ja einen entschlossenen und festen Sinn, ja, wenn man gegen so manchen Spott oder Verleumdung oder so manchen Ärger widerstehen muss und am Wort Gottes festhält und an dem, was er für gut und richtig erklärt hat. Und es so manche Kraftaufwendung braucht, um treu zu sein. Oder dann braucht es irgendwie eine gewisse Härte, eine gewisse Festigkeit. Ja, dass man sich nicht so leicht aus dieser Position bringen lässt. Aber Paulus wusste auch sehr wohl, wie schnell sich der Eifer für eine gute Sache vermischt mit stolzer Verachtung und zorniger Härte. Ich bin treu. Ich gehöre zu den Treuen. Und plötzlich schaue ich auf die anderen und sage, ja, aber die halt alle nicht. Und deswegen bin ich so viel besser als die. Wenn du dich selbst als zuverlässig, als ordentlich, als fleißig und diszipliniert hältst, dann führt es leicht zu einer hohen Meinung deiner eigenen Tugend und zu einer Kälte des Herzens gegenüber anderen. Und deshalb bringt derselbe Geist sowohl die Treue als auch die Sanftmut hervor. Und wir können Gott für diese Weisheit und Macht nur preisen und anbeten. Leland Ryken, er schreibt, der Schlüssel zum Verständnis der Tugend der Sanftmut ist, dass sie keine Schwäche, sondern eine Stärke ist. Sanftmut ist keine Feigheit, Schüchternheit oder mangelndes Vertrauen. Denk mal drüber nach. Der Großteil von irgendwelchen Büchern oder Filmen, wo irgendwelche Heldengeschichten erzählt werden. Es geht immer um so einen Eroberer, um irgendeinen starken Helden, ob Mann oder Frau, der sich weigert, sich zu unterwerfen, der seine eigenen Interessen gegen jeden durchsetzt, der sich ihm irgendwie in den Weg stellt. Aber welcher Held wird denn als sanftmütig beschrieben? In welchem Roman oder in welchem Film siehst du denn, dass die Sanftmut gepriesen wird? Aber das Neue Testament setzt der Sanftmut eine sehr hohe Position bei. Und selbst wir Christen übersehen das oft. Wir sollen in Sanftmut wandeln, sie wie ein Gewand anziehen, mit Ernst danach streben und sie allen Menschen gegenüber bezeugen. Jesus selbst nennt sich sanftmütig und von Herzen demütig. Und Paulus lernt, durch die Sanftmut und Milde Christi andere zu ermahnen. Sanftmut ist sogar notwendig, denn Jakobus ruft dazu auf, das Wort mit Sanftmut aufzunehmen. Und erinnert daran, dass wahre Weisheit Sanftmut hervorbringt. Die Sanftmütigen sind glückselig, denn ihnen gilt die Verheißung, dass sie das Land erben sollen. Wir finden unzählige Stellen, auch im Alten Testament und im Neuen, wo die Sanftmut hervorgehoben wird. Selbst an Stellen, wo wir sie überhaupt nicht erwarten würden. Wir hatten das jetzt gerade in dem Psalm, in der Gebetsstunde, wo von Christus berichtet wird, Psalm 45, dass er sich einsetzt mit seinem Schwert und auszieht für die Sache der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Sanftmut. Ach, was für ein Stellenwert hat es in der Weisheit Gottes? Die Sanftmut. Sanftmut ist kontrollierte Stärke. Der Mut, sanft und mild zu denken und zu fühlen und zu reden und zu handeln, wenn Härte und Rache und Eigensinn so naheliegend erscheinen, so berechtigt wirken. Sanftmut entstammt aus einer demütigen Gesinnung und beschreibt nicht bloß ein Verhalten, sondern einen Charakterzug. Nun, wenn ich beleidigt werde, wenn ich verspottet werde, wenn mir Unrecht angetan wird, überhaupt keinen Schmerz zu spüren, bedeutet man wäre aus Stein. Aber bloß aufgebracht zu sein und nach Rache zu begehren, ist wie ein wildes Tier zu sein. Doch zu ertragen und zu vergeben bedeutet, sowohl die Treue als auch die Gnade Gottes zu kennen. Wer durch den Geist Gottes sanftmütig ist, der hat die Gnade der Liebe Gottes an sich selbst erfahren und denkt darum nicht hoch von sich selbst. Wenn er auch erfährt, dass der Herr ihn stärkt zur Treue, so ist sein Herz dennoch sanftmütig. Er hat Freude an dem, was Gott tut und hofft darum auf Gottes mächtiges Wirken inmitten aller Schwachheit. Und er besitzt den Frieden Gottes, dass zuletzt Gott auch Gericht üben wird über die Unbußfertigen. Deswegen kann er auch die Ungerechtigkeit abgeben bei dem Herrn. Der Christ ist sanftmütig, weil er in allem, was er zu ertragen hat, dennoch die gute Hand Gottes sieht, der alles in seiner Hand hat, der keine Fehler macht, der selbst das, was uns hart und schwer erscheint, mit Liebe führt. Nichts, nicht einmal die Beleidigungen und Verletzungen böser Menschen kann ohne seine weise und gnädige Erlaubnis geschehen. Ein sanftmütiges Herz wird nicht schnell zum Zorn gereizt, sondern kann ruhig und milde bleiben, selbst wenn man ungerecht und untreu behandelt wird. Der Teufel weiß, wie viel Schaden dem Zeugnis des Glaubens und auch der Gemeinde angerichtet werden kann, wenn Christen mit Gedanken von Neid und von Wut und von Rache verzehrt werden. Sie mögen sogar berechtigte Gründe haben, dass tatsächlich Sünden und Unrecht Fehler geschehen sind. Aber wenn aus dem Mund der Gläubigen Beleidigungen und stürmische Vorwürfe kommen, wenn Streitlust angefacht wird, anstatt mit Liebe die Fehler zu bedecken, dann tauscht der Teufel die Sanftmut des Lammes mit dem Gift der Schlange. Und das Zeugnis und die Kraft des Christentums wird geschwächt. Ein Ausleger schreibt, die mürrische Gereiztheit, der verdrießliche Groll, die zornigen Leidenschaften der missmutigen Christen, die durch die Provokationen der Welt und besonders durch die Provokationen ihrer Mitchristen hervorgerufen werden, tun mehr für den Teufel als all ihre Gebete, Bekenntnisse und Geldspenden für Gott. Da, wo all dieser Zorn und Hass und Aufgewühltheit sich Bahn bricht, das ist verursacht mehr Schaden als durch all meine frommen Werke, die ich vielleicht tue, es wieder gut machen könnten. Ihr kennt vielleicht den bekannten Spruch des Kirchenvaters Tertullian: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ja? Also selbst obwohl die römische Reich so sehr die Christen verfolgt hat, kam es irgendwie dazu, dass die Gemeinden trotzdem gewachsen sind. Und Tertullian sagte ja eben, ja, das Blut der Märtyrer, es ist der Same der Kirche. Es wird umso mehr ausgestreut, aber George Bethune, ein reformierter Prediger des 19. Jahrhunderts, bemerkt dazu treffend: Es war die Sanftmut mehr als das Blut der Märtyrer, die der Same der Kirche war. Mut und Ausdauer waren Tugenden, von denen die heidnische Welt zehntausende Beispiele hatte, bevor Jesus auf Golgatha gekreuzigt oder Paulus in Rom enthauptet wurde. Aber Sanftmut im Leiden und vergebene Liebe gegenüber Feinden, selbst in den schärfsten Extremen der Unterdrückung, waren neue Tugenden, die trotz Redekunst und Bosheit und Macht der Religion Gottes über den grauenhaften Stolz des ältesten Aberglaubens setzten. Kaum eine Charaktereigenschaft zeugt so sehr von der Liebe, der Freude und dem Frieden Gottes im Herzen der Christen, wie die Sanftmut im Moment der Beleidigung. Erinnert ihr euch an die Geschichte von König David, wo er seine Leibwächter zurückrufen musste, als Schimi ihn mit Dreck bewarf und beschimpfte, als er auf der Flucht war. Aber David, er vertraute auf die gute Vorsehung Gottes. Und dass selbst diese Beleidigung und diese Verachtung vielleicht nach Gottes Ratschluss dazu dienen sollten, um David Gutes zu tun. Sanftmut ist auch eines der wirksamsten Mittel, entfachten Streit zu beruhigen. Wir sagen nicht umsonst etwas besänftigen. Salomo schreibt in Sprüche 15, Vers 1, eine sanfte Antwort besänftigt den Zorn, doch ein kränkendes Wort heizt ihn an. Sanftmut widerstrebt diesem Egoismus und dem Stolz in unseren Herzen, verhindert, auf Sünde mit Sünde zu reagieren. Weil er das gesagt hat, oh, dann lasse ich meine Kontenance fallen und jetzt gebe ich es ihm zurück. Tertullian, er fragt, was ist der Unterschied zwischen dem Mann, der verärgert ist, und dem Mann, der ihn verärgert hat? Außer, dass der Letztere zuerst Unrecht getan hat und der Erstere danach. Wir müssen nach Sanftmut streben, die die Treue begleitet. Und das vor allem im Gebet vor Gott, uns demütigen und darum bitten, dass dieser Geist, dessen Frucht unter anderem die Sanftmut ist, in unseren Herzen wohnt. Denn nur wer vor Gott demütig ist, hat gelernt, unter den Menschen sanftmütig zu sein. Und darum ist der Geist Christi der Geist der Sanftmut, den nur Gott geben kann. Aber wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Und drittens, ein selbstbeherrschter Charakter. Was in unserer Bibel mit Enthaltsamkeit übersetzt wird, das kann zwei Dinge meinen. In der griechischen Philosophie kommt dieses Wort sehr, sehr häufig vor im Sinne von der Begrenzung von Speisen oder Wein. Ja, also ich lege mir eine Grenze auf, ich will nicht zu viel fressen oder ich will mich nicht zu sehr betrinken. Das waren auch bei so manchen Philosophen eine Tugend, die zu erstreben war. Ja, ich will gewisse Grenzen einhalten. Also jemand, der es schafft, nicht in Völlerei oder Trunkenheit oder anderen Ausschweifungen zu verfallen, sondern irgendwie eine Kontrolle zu bewahren. In der Bibel kommt dieses Wort gar nicht so häufig vor, vermutlich gerade wegen dem so starken Gebrauch unter den Philosophen. Doch wenn in der Bibel davon die Rede ist, hat es weniger die Bedeutung einer äußeren Enthaltsamkeit, sondern einer inneren Herrschaft über die Lüste selbst. Also nicht bloß, ich habe eine Regel, ja, ich nehme mir nicht zum zweiten Mal nach oder sowas, sondern ich schaue, was ist da eigentlich in mir? Für einen Reiz, für eine Neigung, für ein Streben, für einen Wunsch. Und ist das gut oder ist das nicht gut? Sollte ich dagegen angehen oder nicht? Darum bevorzuge ich die Übersetzung Selbstbeherrschung, auch wenn es vielleicht ein bisschen rauer klingt als Enthaltsamkeit. Aber es geht um die Kraft, um die innere Kraft der Seele, unsere Wünsche und Begierden in ein richtiges Maß zu setzen. nicht bloß um eine äußere Disziplin oder Askese. Ja, zu sagen, ich esse überhaupt nichts mehr, was schmeckt, sondern gewöhne meinen Leib daran, nur noch mit Brot und Wasser zurechtzukommen. Aber das ist nicht eine christliche Tugend. Ein Dieb, der auf Drogen verzichtet, nur damit er einen wachen Sinn hat für den Einbruch, das ist nicht tugendhaft. Sondern ein selbstsüchtiger Wunsch, ein sündiger Wunsch überragt bloß den anderen. Und so ist es auch manchmal bei so manchen Tugenden von uns Menschen. Ja? Wir können uns etwas antrainieren, aber bloß weil uns eine Leidenschaft, eine sündige Leidenschaft, wichtiger ist als eine andere. Und deswegen sind wir zu so manchem imstande, so manches auszuhalten, so manches durchzuhalten. Aber die Tugend, das Gute, das von Gott kommt, es muss unsere Seele verändern zum Guten. Nicht bloß ein gewisses Maß an unseren äußeren Leib bringen. Vielleicht kennt ihr Leute, die sagen, ja, ich bin eben temperamentvoll. Ich habe einfach ein hitziges Herz und trage meine Gefühle auf der Zunge und muss das nicht so ernst nehmen. So bin ich halt. So bin ich halt. Das ist mein Charakter. Ich bin temperamentvoll. Ich bin ein bisschen hitzig. Für gewöhnlich nennen wir temperamentvoll solche, die impulsiv sind, die leidenschaftlich sind, die lebhaft sind und dann auch oft leicht erregbar. Dabei bedeutet das lateinische Wort temperare eigentlich sich mäßigen. Und Temperament ist das Ergebnis eines richtigen oder angemessenen Verhältnisses. In diesem eigentlichen Sinne sagen wir zum Beispiel, das Badewasser ist wohl temperiert. Das heißt, es ist weder zu kalt noch zu heiß, sondern die Temperatur, sie steht im richtigen Verhältnis. Und wir können in diesem Leben nicht alle unsere Begierden, nicht alle unsere Wünsche, nicht alle unsere sündigen Neigungen so völlig ausmerzen. Hat Gott uns auch nicht versprochen, dass wir es können. Aber wir sollen lernen, den Versuchungen zu widerstehen. Nicht einfach zu sagen, so bin ich halt, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Meine Gefühle kann doch keiner kontrollieren. Ja, ich war mit meiner Frau zusammen, aber jetzt habe ich mich in eine andere Frau verliebt. Ich kann doch meine Gefühle nicht steuern. Wie schnell geht das, dass wir denken, ja, das steckt einfach so in uns und das führt uns, das zieht uns, das lenkt uns, das versklavt uns. Aber als Christ schenkt der Herr uns eine innere Kraft, nicht nur vielleicht so die schlimmsten Grenzen nicht zu überschreiten, sondern zu lernen, unser eigenes Herz zu kontrollieren. Nicht wegen einer anderen sündigen Neigung, sondern wegen der Liebe zu Gott, der Freude an dem, was er tut und dem Frieden, das seinen Weg zur wahren Glückseligkeit führt, lernen wir, uns selbst zu beherrschen. Das heißt, dass der Leib von einer inneren, gekräftigten Seele geführt wird und nicht die Seele Sklave der leiblichen Regungen und Wünsche wird. Aber anders als so manche Askesen, oder wir kennen das vielleicht von irgendwelchen Mönchen oder sowas, ja, die meinen, sie können diese Herrschaft über den Leib nur bekommen, indem sie den Körper schwächen. Also möglichst viel fasten und bloß an nichts irgendwie eine Freude haben und möglichst in absoluter Armut leben und dergleichen. Und man versucht, den Leib mehr und mehr zu schwächen, damit er nicht irgendwie mit irgendwelchen Leidenschaften aufkommt. Aber das ist nicht die Weise, wie wir Selbstbeherrschung lernen, sondern vielmehr geht es darum, dass die Seele gestärkt wird, um über diese körperlichen Lüste zu herrschen. Gott sagte zu Kain, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Wie gesagt, wir können es niemals in Vollkommenheit, aber wir sind dazu aufgerufen, dass wir nicht einfach die Waffen strecken und sagen, ja, dieses Gefühl kam in mir auf, ich kann nichts dagegen tun und ich werde einfach hingezogen. Dass wir nicht einfach sagen, ja, das ist mein Charakter, Gott hat mich so geschaffen, er weiß ja das, also muss ich das einfach ausleben. Ich will einfach mir selbst gegenüber treu sein, wie es so schön heißt. Nee, wir sollen selbstbeherrscht sein. Nicht Sklaven der Emotionen, sondern wir sollen fragen, Herr, was gefällt dir? Wie kann ich mit meinem Leben dich verherrlichen? Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir unser ganzes Leben zur Ehre des Herrn gebrauchen wollen. Wie es in unserem Katechismus so treffend heißt, dass unsere höchste Bestimmung darin besteht, Gott zu verherrlichen und uns seiner ewig zu erfreuen. Selbstbeherrschung darf nicht bloß aus pragmatischen Gründen bestehen oder aus einer seltsamen Genugtuung, harte Regeln einzuhalten. Das menschliche Herz ist ja durchaus betrügerisch. Paulus warnt die Kolosser, er muss die Kolosser davor warnen, dass so etwas ein eigenwilliger Gottesdienst ist. Sie sahen es für eine höchste Form der Frömmigkeit, auf alles Mögliche zu verzichten. Kolosser 2, Vers 23. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit im eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Manchmal verdrehen wir das sogar und sagen, okay, ich verzichte auf all das und ich gönne mir keinen Luxus und nichts Gutes und habe an nichts mehr irgendwie etwas, was meinem Leib so scheinbar angenehm ist. Und in unserem sündigen Herzen wird das der Grund, warum wir stolz sind. Und das ist irgendwie so eine gewisse Form, uns selbst zu erheben, sagen, schaut mal, wie fromm ich bin, schaut mal, was ich alles kann. Schaut mal auf meine Stärke, auf was ich alles verzichten kann für meinen Gott. Paulus sagt, das ist ein eigenwilliger Gottesdienst. Hat Gott nie von dir verlangt? Was meinst du damit zu erreichen? Wir imponieren Gott nicht durch irgendwelche Selbstquälerei, sondern Gott freut sich daran, wenn wir ihn mit aufrichtigen Herzen suchen und das, was unsere Gemeinschaft mit ihm erschwert oder hindert, zurückdrängen. Aber nicht selber irgendwelche anderen Kämpfe uns aussuchen, die Gott nie bestimmt hat. Und dafür ist es sogar notwendig, uns an der Gemeinschaft mit dem Herrn zu erfreuen. Es ist sogar notwendig, dass wir die erlaubten Dinge auch genießen können. Dass wir uns freuen können an dem, was Gott gibt. Paulus schreibt, dass er reichhaltig gibt zum Genuss. Gott hat uns in seiner Güte und Weisheit viele Gaben gegeben und hat diese Segnungen verbunden mit dem Genuss des Appetits. Dass wir uns daran freuen können, dass wir sehen und schmecken können, wie freundlich der Herr ist. Sodass wir dankbar sein können. Und dass wir ihn preisen können, anstatt alles abzulehnen, was nur irgendwie zu einer sinnlichen Freude führen könnte. Die Glückseligkeit der Selbstbeherrschung liegt eher darin, unsere Neigung zu zügeln, als ihnen nachzugehen und versuchen, alles zu befriedigen, um so zu einem Glück zu finden. Ich kenne das bestimmt, so ist es mit manchen Lüsten. Ja? Man gibt ihnen nach, aber anstatt, dass sie dann irgendwie ruhig werden oder sich zurückziehen, werden sie nur noch stärker. Werden sie nur noch größer. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, ihr esst zu Abend so ein richtig fettiges Essen, ja, und ihr schaufelt euch so viel rein, dass ihr denkt, oh, ich kann mich kaum noch bewegen. Und ihr legt euch hin und ihr denkt mit so einem prallen und vollen Magen, so, ich brauche eine Woche lang nichts mehr zu essen. Und ihr wacht morgens auf und der Magen knurrt. Hä? Was? Ich habe gestern so viel gegessen, wie vielleicht noch nie in meinem Leben. Wieso wache ich auf und der Magen knurrt. Kann sein, dass es vielleicht nicht so eine reichhaltige Nahrung war, dass da nicht viel Sättigendes zurückbleibt, aber auch, dass der Magen geweitet wurde und man noch viel schneller ein Hungergefühl entwickelt und denkt, hier ist noch so viel Platz. So ist es oftmals mit unseren Lüsten. Wir denken, ich gebe dem mal nach, dann nervt mich das nicht mehr so, dann beschäftigt mich das nicht mehr so. Aber anstatt, dass es weniger wird, ist es wie in der griechischen Mythologie, die Hydra. Man schlägt einen Kopf ab und zwei wachsen nach. Wir brauchen Selbstbeherrschung, um ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht. Es gehört zum christlichen Charakter in diesem Leben, das rechte Verhältnis, ja, wohl temperiert zu leben. Dass wir das Gute genießen, aber die Freude und den Frieden und die Liebe in Gott finden und nicht in dem Genuss oder den Begierden dieser Welt. Lasst uns Gott für seine gute Versorgung danken. Er gibt uns so viel und wir sollen mit offenen Augen es sehen und annehmen und Gott dafür preisen. Ihn auch darum bitten, dass wir maßvoll Gebrauch davon machen können und uns an dem freuen, was er uns schenkt. Selbst diese Zufriedenheit hatten wir in der Konferenz gelernt, dass die Zufriedenheit, die Freude an dem Guten ist selbst ein Geschenk Gottes. Aber wir wollen auch um diese innere Geisteskraft bitten, dass unsere Wünsche und Neigungen uns nicht vorziehen, sondern wir in der Gnade Gottes die Segnungen, die Gott gibt, nicht missbrauchen, sondern sie zur Heiligung und zur Freude gebrauchen. So dass wir Kraft der Gaben Gottes fröhlich und fleißig Gott dienen und ihm mit unserem ganzen Leben die Ehre geben. Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung gehören zum Charakter eines Christen, in dem der Geist Gottes wirkt. Und wisst ihr, wir verdanken unsere Erlösung dem, dass Christus diesen Charakter ausgelebt hat. Unser Heiland Jesus Christus, der treu war, gehorsam den Auftrag des Vaters ausführte und sein Versprechen erfüllte, bis er rufen konnte, es ist vollbracht. Obwohl er zu Tode betrübt war und seine Seele sterbensmatt war, obwohl er in Furcht Blut schwitzte, hat er in Treue sein Amt ausgeführt. Und es war die Sanftmut Christi, dass er uns Sünder nicht von sich stieß, als unwürdig. Wertlos. Er, der Treue, der nie eine Sünde begangen hat, er gab sein Leben für dich und mich, weil er Mitleid mit uns hat, weil er nicht berechnend auf uns zukam, sondern sagte, gib mir deine Sünden, ich werde sie für dich tragen. Er hielt das Gesetz Gottes vollkommen, doch er konnte Mitleid haben mit den Sündern. Er liebte sie, er liebte die Seinen bis zum Ende. Voller Gnade wählte er nicht den Zorn, sondern die Vergebung. Und er betete sogar für seine Mörder vom Kreuz aus. Voll Sanftmut ließ er sich ans Kreuz schlagen, um deine und meine Schuld zu tragen. Und es war die Selbstbeherrschung Jesu. Er wurde Mensch wie wir. Er weiß genau, wie es sich anfühlt, Hunger zu haben, Durst zu haben, müde zu sein, enttäuscht zu sein. Er kennt all die menschlichen Sehnsüchte und Wünsche. Die Bibel sagt, er wurde in allem versucht, aber ohne Sünde. Der Teufel konnte ihn nicht davon abbringen, seine größte Freude darin zu suchen, den Vater zu verherrlichen. Er sagte, das ist meine Speise, dass ich den Willen des Vaters tue. Er wollte den Vater verherrlichen und die Gemeinde erlösen. Sogar als er am Kreuz hing Und die Leute riefen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz. Es waren nicht die römischen Nägel, die ihn am Kreuz hielten, sondern seine Selbstbeherrschung. Dass er seine Wünsche nicht setzte über den Ratschluss Gottes. Er überwand sogar den Wunsch, am Leben zu bleiben, Schmerzen zu vermeiden, die Qual, Gott als fern und zornig zu erleben, indem er sprach, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So wollen wir unserem Herrn nachgehen, ihm ähnlich werden. Nicht durch äußere Regeln und Sitten, sondern durch die Frucht des Geistes, der wahren Ethik, christlicher Ethik in unserer Seele, die geformt wird in der Kraft Gottes, den wir so nötig brauchen, zu allem Guten. Treu zu leben, sanftmütig zu sein und selbstbeherrscht Gott zu dienen. Dazu segne uns Gott. Amen. Amen.